Aktuell gibt es ja nur ein großes Thema, das die Welt bewegt, das Coronavirus. Vielleicht stehen wir in der Schweiz vor einer großen Welle. Vermutlich hat es uns bis jetzt noch nicht so sehr betroffen. Vielleicht hören wir bereits von den ersten Personen, die am Coronavirus erkrankt sind, auch schwerer erkrankt sind. Denke hier beispielsweise an den Hauptpastor der FEG Wetzikon, der in den letzten Wochen auf die Intensivstation musste, künstlich beatmet wurde, noch keine 40 Jahre alt. Es kann uns alle treffen. Und ich möchte Sie diesen äußeren Umstand heute zum Anlass nehmen, um über das Thema Leid nachzudenken. Was macht Leid mit dir? Leid betrifft uns ja immer und immer wieder. Leid betrifft uns auf ganz verschiedene Arten, nicht nur jetzt in dieser Corona-Krise, sondern immer und immer wieder. Und in der Bibel haben wir verschiedene Personen, die haben auch Leid erlebt. Und eine Person, die Leid erlebt hat, wollen wir heute gemeinsam betrachten. Wir lesen gemeinsam aus 1. Samuel 1. Und jetzt möchte ich euch ermutigen, holt eure Bibel. Ja, ich weiß, man hat es sich vielleicht bequem gemacht auf dem Sofa oder im Bett und die Bibel ist jetzt nicht gerade da. Steht auf, holt die Bibel, schlagt auf. Es ist so gut, Gottes Wort selbst zu lesen. 1. Samuel, Kapitel 1, Abvers 1. Da steht, es war ein Mann von, wo auch immer, oder? Und der hatte zwei Frauen, Vers 2. Die eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Wenn nun der Tag kam, dass Elkana opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Aber Hanna gab er ein Stück, traurig, denn er hatte Hanna lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie, dann weinte Hanna und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isstest du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hanna redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hanna aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin ein betrübtes Weib. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für ein zuchtloses Weib halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und Herzeleid so lange geredet. Eli antwortete und sprach, geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an mich gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte Hanna, seine Frau, und der Herr gedachte an sie, und Hanna ward schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn so sprach sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Soweit. Unser Predigtext beginnt mit den Worten, es war ein Mann. Das ist eine wahre Geschichte von Elkanah, der hatte zwei Frauen, die viel Ehe, die Polygamie war im Alten Testament nicht verboten, obwohl sie nicht im ursprünglichen Sinne Gottes war. Gott hat das geduldet, aber es hat sehr oft zu großem Leid geführt, zu Neid, Missgunst, Stolz, Selbstmitleid, Trauer, vielen Tränen. Jetzt lesen wir in Vers 3, dieser Mann, der geht nach Silo. Damals ging man regelmäßig an einen Ort zum Heiligtum, weil man nur dort Gott anbeten durfte. Heute ist das für uns ein bisschen anders. Vom Neuen Testament her wissen wir, dass Jesus Christus der Tempel ist. Und dort, wo Jesus ist, dort ist heute der Tempel Gottes. Und Jesus Christus lebt in seiner Gemeinde. Und deshalb sagt das Neue Testament, dass die Gemeinde der Tempel Gottes ist. Und Jesus lebt in jedem Gläubigen, also jedem Menschen, der seine Sünden Jesus bekannt hat und Jesus im Glauben als Herrn angenommen hat. Da lebt Jesus. Und deshalb sagt die Bibel auch, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und jetzt dürfen wir Gott anbeten, wo zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind oder auch ganz persönlich. Mein, heute ist es ein bisschen schwierig, sich zu versammeln, aber ich glaube, so über die Netzwerke, die Bildschirme hinweg, sind wir doch im Namen von Jesus heute Morgen verbunden. Dürfen Gott gemeinsam anbeten. Jetzt Hanna, die hatte einen wunden Punkt im Leben. Ihr Wunderpunkt war, dass sie keine Kinder haben konnte. Und ich glaube, Hanna hat sich über diesen Punkt definiert. Ich bin die Kinderlose. Ihr Mangel definierte sie. Und es kann schnell geschehen, dass auch wir uns über irgendeinen Mangel definieren. Vielleicht ist jemand Single, denkt, ich bin Single. Oh, wenn ich doch nur einen Partner hätte, dann wäre ich glücklicher. Dann wäre ich irgendwie mehr wert. Dann könnte ich Gott besser dienen. Wenn, dann. Oder vielleicht ist jemand krank, nicht gesund. Ich bin nicht gesund. Ach, wenn ich doch nur Gesundheit hätte, dann wäre ich glücklicher. Dann wäre ich weniger eingeschränkt. Dann wäre ich wertvoll. Dann. Oder vielleicht ist jemand arbeitslos. Denkt, wenn ich doch nur Arbeit hätte, dann wäre ich glücklicher. Dann würde ich mich dann wertvoller fühlen. Dann wäre mein Leben sinnvoller. Dann. Vielleicht gibt es auch sonst irgendeinen Mangel. Du denkst, ach, wenn ich doch nur mit Vater und Mutter aufwachsen würde oder aufgewachsen wäre, dann. Oder wenn ich doch nur mehr Geld hätte, dann. Oder wenn ich doch die Prüfung bestanden hätte, dann. So schnell definieren wir uns über einen Mangel und denken, wenn, dann. Ein Pastor hat mal so Folgendes gesagt. Niemand kann sicherstellen, dass das Leben eine einzige Kette von Erfolg, Freude, Segen ist. Egal, wie sehr wir uns bemühen, welche Vorkehrungen wir treffen, wie gut die Dinge laufen, wie talentiert, fleißig und klug wir sind, irgendwann geschieht etwas, das alles ruiniert. Stimmt das? Glauben wir das alle, ja? Ja, das stimmt. Irgendwann kommt Leid. Und Leid meldet sich in der Regel nicht an. Und doch irgendwie leben wir sehr oft, als wäre das Gegenteil der Fall. Wir denken, wenn es uns gut geht, ja, ich habe halt viel gelernt. Ah, ich bin halt so liebenswürdig. Ah, meine Intelligenz. Ach, Ich habe halt genügend Vitamine gegessen, deshalb bin ich nicht krank geworden. Und wir schreiben es uns zu, wenn es uns gut geht. Ja, und dann geht es uns nicht so gut, haben wir einen Mangel, dann denken wir, Gott, wo bist du? Warum gerade ich? Das darfst du doch nicht zulassen. Bin ich denn nicht wertvoll? Irgendwie haben wir etwas in uns, das sagt uns, wenn ich fromm und perfekt lebe, dann muss Gott mich segnen. Das ist irgendwie tief in uns drin. Dann muss ich doch Erfolg haben. Dann darf ich nicht krank werden. Und diese Geschichte von Hannah, die zeigt uns, Leid gehört zu unserem Leben dazu. Leid hat viele Facetten. Bei Hannah war es die Kinderlosigkeit und dann hat sie noch gelitten unter ihrer Widersacherin, Vers 6, die sie gekränkt hat. Die Frage ist, warum? Warum war Hannah kinderlos? Die Antwort steht in Vers 5. Der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Was? Gott hat's gemacht. Der Herr hat ihren... Warum? Warum tut Gott so etwas? Na, wir wissen es nicht. Klar, vom Ende der Geschichte betrachtet haben wir vielleicht Antworten, warum Gott das getan hat. Aber sie wusste es nicht. Warum tut Gott so etwas? Vielleicht habt ihr von Beat Dabry gehört. Seine Tochter war mit ihr vor etwa 16 Jahren mal in einem Kurs. Unterdessen ist sie Missionarin in Guinea mit ihrem Mann und der Familie. Und sie ist nach Weihnachten wieder ausgereist. Und dann ist das kleine Mädchen, Malu, ist an Malaria erkrankt. Fast 41 Grad Fieber. Und ein paar Tage später ist dieses kleine Mädchen gestorben. Gerade vor ein paar Wochen. Gott, warum? Warum tut Gott so etwas? Oder warum lässt er so etwas zu? Wir wissen es nicht. Mangel, Krankheit, Verachtung, Schicksalsschläge, kurz Leid, gehören zu unserem Leben dazu. Und wenn wir leiden, dann wird uns, die wir Jesus nachfolgen, eine Frage ganz intensiv bewusst. Und das ist die Frage, warum folge ich eigentlich Jesus nach? Die Frage möchte ich euch heute mitgeben. Warum folgst du Jesus nach? Wegen Jesus? Oder wegen seinen Gaben? Wegen dem, was er gibt? Leid kann uns von Gott wegtreiben oder uns zu ihm hinführen. Ich war tief bewegt, als ich im Rundbrief von Beat Abri gelesen habe, die Trauer um Malu hat mich motiviert, mein Leben Jesus noch einmal ganz neu zu weihen. Leid kann uns von Gott wegbringen oder uns in die Arme Jesu treiben. Und zwar hängt das mit der Frage zusammen, warum folge ich Jesus nach? Und ob ich Jesus nachfolge um Jesu Willen, merke ich dann, wenn Gott mir nicht mehr gibt, was er mir immer gegeben hat. Vielleicht, wenn ich mal keine Gebetserhörung erlebe. Oder wenn ich krank werde, kein Wunder erlebe, keine Erlebnisse mehr mit Gott mache. Folge ich dann immer noch Jesus nach? Jesus sagt, folge mir nach. Und wir leben sehr oft genau gegenteilig. Wir sagen, Jesus, folge du mir nach. Ich möchte gerne diesen Arbeitsplatz, ich möchte gerne diesen Partner, ich möchte gerne Kinder haben, ich möchte gerne gesund sein. Jesus, du brauchst mich nur noch zu segnen, folge mir nach. Jesus sagt, nein, folge du mir nach. Wir sagen, ja, Jesus, ich folge dir nach, solange du. Und wir machen Jesus zu unserem Gehilfen, dem wir so lange treu sind, wie er uns gibt, was wir von ihm möchten. Wir bleiben ihm so lange treu, wie er unseren Willen tut. Leid kann uns von Gott wegtreiben oder uns zu ihm hinführen. Je nachdem, wie du auf die Frage antworten kannst, warum folge ich Jesus nach? Wenn ich Gott nachfolge wegen seinen Gaben, dann wird Leid mich von Gott wegführen, weil ich so enttäuscht bin. Wenn ich Gott nachfolge wegen ihm selbst, dann wird Leid mich in die Arme Gottes treiben. In Vers 8 fragt Elkana: Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Hannah hat sich so sehr über ihren Mangel definiert. Sie war so enttäuscht, so voller Schmerz, dass sie gar nicht mehr wahrnehmen konnte, wie sehr Elkana sie geliebt hat. Ich meine, dass hier Elkana ein gutes Bild ist für Gott, der um uns wirbt und sagt: Hey, bin ich dir denn nicht mehr wert als deinen Mangel? Bin ich dir nicht mehr wert als deine Krankheit? Als das, was du unbedingt möchtest? Gott, der uns sagt: Bin ich dir nicht mehr wert als meine Gaben? Hannah macht jetzt das einzig Richtige. Sie geht in die Gegenwart Gottes. Vers 10, sie betete zum Herrn und sie weinte sehr. Vers 12, sie betete lange. Und Vers 15, sie schüttete ihr Herz bei Gott aus. Alles. Das Beste, was wir tun können, wenn wir leiden, ist, wir zu Gott gehen und ihm unser Herz ausschütten. Schaut, Leid kann so viele negativen Emotionen bewirken in unserem Leben. Leid kann Zorn bewirken. Leid kann Hass bewirken. Selbstmitleid, Verbitterung oder Wertlosigkeit. Sie denken, ja, ich bin ja nichts wert. So viele negative Emotionen. Bei Hannah hat es wahrscheinlich ausgelöst, dass sie sich so die Frage stellte: Bin ich denn nicht geliebt? Bin ich denn nicht wertvoll, dass ich keine Kinder bekommen kann? Vielleicht ist bei uns eine andere Frage zu oberst. So die Frage, ja, warum ich? Oder vielleicht denken wir auch, ja, wegen dem bin ich so, weil der mir das zugefügt hat. Deshalb habe ich diese Hassgefühle. Deshalb diese Bitterkeit. Deshalb. Oder wenn das in meinem Leben nicht gewesen wäre, dann wäre jetzt alles besser. Dann müsste ich jetzt nicht so im Selbstmitleid versinken. Wenn nicht nur das hätte, dann. Ich möchte heute Morgen auf die Frage eingehen: Wie können wir diese negativen Emotionen loswerden? Ich möchte euch dazu drei wichtige Schritte mitgeben, wie wir negative Emotionen loswerden können. Der erste wichtige Schritt ist, dass wir uns den Emotionen stellen. Sagen, ja, ich habe diese Emotionen, ich habe diese Gefühle, ich habe diesen Hass, ich fühle mich so wertlos, ich stelle mich den Emotionen. Und dann übernehmen wir Verantwortung. Verantwortung für unsere Gefühle. Wir haben so schnell den Gedanken, ah, der oder das ist schuld, dass ich diese Emotionen habe. Ich kann ja gar nichts dafür, dass ich den jetzt hasse. Oder dass ich so im Selbstmitleid bin. Das stimmt nicht. Ich bin verantwortlich für meine Gefühle. All diese Nöte, dieses Leid kann in mir die negativen Emotionen hervorrufen. Aber niemand und nichts kann mich zwingen, zu hassen. Niemand und nichts kann mich zwingen, verbittert zu werden. Das kommt aus uns heraus. Ich habe hier einen Apfel dabei. Und so die Frage: Was geschieht, wenn man auf diesen Apfel sehr viel Druck ausübt? Also man nennt das Moschte. Was passiert? Ja, es kommt Apfelsaft raus, Moscht. Und wenn der Apfel reif ist, dann kommt reifer Saft raus. Und wenn der Apfel faul ist, dann kommt fauler Saft raus. Es kommt immer das raus, was drin ist. Jetzt, wenn wir uns vergleichen mit diesem Apfel, dann sind die Nöte und das Leid wie starker Druck. Und je tiefer das Leid geht, je größer das Leid ist, desto mehr Druck wird auf uns ausgeübt. Und dann kommt raus, was drin ist. Und ich glaube, dass wir als Welt im Moment in einer großen Drucksituation sind. Und mit jedem Tag merken wir mehr, was aus dem Menschen rauskommt, ist das, was drin ist. Und wenn ich bei mir schaue, und vielleicht du bei dir auch, dann merkst du, oh, aus meinem Apfel kommt oft nicht das raus, was ich gerne hätte, bei Notsituationen, wenn Druck kommt. Wir merken, da ist so viel in uns drin, was gar nicht gesund ist. Und wir merken, ich kann das jetzt gar nicht verändern. Ich kann meine Sünde nicht selbst loswerden. Ich kann meine Bitterkeit in der Regel nicht selbst loswerden. All diese Hassgefühle, diese negativen Emotionen. Ich kann mich selbst nicht nachhaltig verändern. So geht es doch ganz vielen. Und wir sind wie ohnmächtig, ohne Macht. Aber ohnmächtig heißt nicht Passivität. Wenn wir ohnmächtig sind, müssen wir uns nicht passiv verhalten. Wir können sagen, Jesus, ich komme zu dir. Ich lege dir meine Emotionen hin. Ich lege dir hin, was geschehen ist. Bitte heile du die Wunden, die der mir zugefügt hat. Wir können auch sagen, Jesus, ich tue Buße, dass ich so im Selbstmitleid gebadet habe, dass ich mich selbst so wichtig genommen habe. Bitte vergib mir. Und so können wir alles bei Jesus abladen. Ich durfte das vor einigen Wochen selbst miterleben. Eine Person kam in die Seelsorge und die war tief verletzt worden, wirklich ganz tief verletzt. Das hat bei ihr depressive Verstimmungen, fast Depression ausgelöst. So verletzt wurde sie, so enttäuscht war sie. Und wir haben dann gemeinsam so diese Situation angeschaut und sie war bereit, sich diesen Emotionen zu stellen. Sagen, wie wertlos sie sich fühlt, wie verletzt, wie enttäuscht sie ist, auch über Gott, über die andere Person. Und dann hat sie Verantwortung übernommen für diese Emotionen und gesagt, ja, Jesus, es tut mir leid. Ich habe mich zu wichtig genommen. Das kommt aus mir raus. Diese Person hat nicht die Macht, das bei mir zu bewirken. Dann haben wir gemeinsam die eigene Machtlosigkeit eingestanden und ich habe auch gebetet, Jesus, hilf, schenk Freiheit. Dann war ich gespannt, was Jesus tun wird. Ein paar Wochen später bekomme ich mit der Post eine Postkarte von der besten Freundin. Dort steht, Matthias, danke für deine Gespräche. Meine Freundin ist ein ganz neuer Mensch geworden. Das hat mich sehr bewegt. Jesus kann frei machen von all diesen negativen Emotionen. Auch heute. Vielleicht gibt es in deinem Leben einen Mangel. Ein Erlebnis, ein Verhalten einer Person, das hat dich zutiefst erschüttert. Vielleicht war das deine Kindheit. Hast eine schwere Kindheit erlebt, mit Vater und Mutter oder ohne. Viel Mangel, viel Leid können davon loswerden. Oder vielleicht ist eine liebe Person in deinem Umfeld gestorben. Gott hat die wie aus deinem Leben gerissen. Gott kann heute diese Wunden heilen. Vielleicht wurdest du schwer verletzt durch eine andere Person, enttäuscht. Die Liebe wurde nicht erwidert oder was auch immer. In der Gegenwart Gottes können wir unsere negativen Emotionen loswerden. Und genau das sehen wir hier auch bei Hanna. Sie ist in der Gegenwart Gottes und sie wird verändert. In der Gegenwart Gottes beginnt sie plötzlich, Gott ein Versprechen zu machen. Sie sagt, Gott, wenn du mir dann einen Sohn schenkst, dann gebe ich ihn dir wieder zurück. Also Hanna sagt, okay, du bist die Nummer 1 in meinem Leben, Gott. Und dieser Wunsch ist die Nummer 2 in meinem Leben. Und wenn du mir diesen Wunsch erfüllst, dann möchte ich als Beweis, dass der nur die Nummer 2 ist, ihn dir gerade wieder abgeben. Wunderbar. So in Zeiten, wenn wir leiden, dann kommen uns ja manchmal solche Gedanken. So, Gott, wenn du mir das schenkst, dann würde ich. Man nennt das Gelübde. Die Bibel warnt uns davor, unbedacht Gelübde zu leisten oder abzulegen. Denn man muss ein Gelübde auch einhalten. Aber ich persönlich finde es gar nicht so schlecht, wenn man dann, wenn es einem nicht so gut geht, auch sagt, Jesus, du bist die Nummer 1. Und auch wenn du mir diesen Mangel noch ausfüllen würdest, du sollst die Nummer 1 in meinem Leben bleiben. Hanna geht dann nach dem Gespräch mit Eli, vielleicht ist Eli so ein bisschen Seelsorger hier, geht Hanna da weg, Vers 18, da steht, da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Hatte sich ihre Situation verändert? Nicht wirklich. Aber Hanna ist verändert worden. Die Gegenwart Gottes ändert nicht immer unsere Situation, aber sie ändert uns. Gott hat dann auch noch die Situation verändert. Sie wurde schwanger, sie gebar einen Sohn, sie nennt ihn Samuel. Das heißt von Gott erbeten. Und dann, Vers 21, gibt sie den Sohn wieder ab. Sie löst das Gelübde ein. Das Kind gehört Gott. Schaut, alles ist uns nur von Gott anvertraut worden. Alles. Unsere Arbeitsstelle, unser Ehepartner, unsere Kinder, unsere Gesundheit. Irgendwann wird uns das alles genommen werden wieder. Entweder wir geben es freiwillig ab, wie Hanna, oder es wird uns mal genommen werden. Alles ist uns von Gott anvertraut und es wird uns wieder genommen. Aber jetzt kommt eine ganz geniale Sache. Ich meine, das ist ein biblisches Prinzip. Hanna gibt ihr Wertvollstes wieder ab. Aber wenn wir jetzt eine Seite umblättern, Kapitel 2, Vers 20, 21, sehen wir, Gott schenkt Hanna noch weitere 3 Söhne und 2 Töchter. Wenn das ist ein biblisches Prinzip, wenn wir all in gehen, dann gibt Gott immer mehr. Das erinnert mich ein bisschen an unsere Predigtserie von Anfangsjahr, all in. Ich glaube, wenn wir all in gehen mit unserem Leben, bekommen wir immer so viel mehr zurück, spätestens in der Ewigkeit. Ich möchte die Frage mitgeben. Wo erwartet Gott im Moment von dir all in? Vielleicht, dass du merkst, oh, ja, ich brauche ein bisschen mehr Geduld. All in. Vertrauen. Oder Gott soll mir wertvoller sein als dieser Mangel. Wir sehen also in dieser Geschichte von Hanna, eine leidlose Welt gibt es noch nicht. Leid gehört zu unserem Leben, unabhängig übrigens davon, wie fromm und gerecht wir leben. Leid trifft jeden. Nur so als Nebenbemerkung, wenn wir jetzt schwer an Corona erkranken, dann liegt das nicht daran, dass wir weniger fromm sind als die anderen, sondern weil wir in einer Welt voller Leid leben, wo leider seit dem Sündenfall auch Krankheiten dazugehören. Dann haben wir gesehen, Leid kann uns von Gott wegtreiben oder zu ihm hinführen. Je nachdem, ob wir Gott nachfolgen wegen ihm oder wegen dem, was er uns gibt. Vielleicht ist heute so der Tag, wo du sagst, Jesus, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, dein Name sei gepriesen. Ich folge dir nach. Dann haben wir gesehen, dass in der Gegenwart Gottes können wir unsere negativen Emotionen loswerden. Ich habe 3 Schritte erwähnt, wie man negative Emotionen loswerden kann, indem man sich den Emotionen stellt, Verantwortung übernimmt für die Emotionen und die eigene Ohnmacht eingesteht. Jetzt Jesus bittet, heile du, verändere du, es tut mir leid. Hanna hat alles abgegeben, sie wurde in der Gegenwart Gottes verändert. Sie hat sogar in der Gegenwart Gottes ihren größten Wunsch Gott abgegeben. Gibt es irgendetwas in deinem Leben, bei dem du sagst, wenn ich nur hätte, dann? Wärst du bereit, das auch wieder Gott abzugeben? Ich glaube, Gott lässt sich letztlich nichts schenken. Er gibt immer so viel mehr zurück. Aber Gott möchte nicht die Nummer 2 sein hinter deinem größten Wunsch. Was macht Leid mit dir? Leid kann dich zerstören oder dich näher zu Gott bringen. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du uns siehst, wie es uns geht. Moment gerade. Vielleicht gibt es einige, die leiden sehr in ihrer Isolation. Gibt es einige, die leiden auch sonst. dann bitte ich dich, stärke du jetzt ganz besonders. Aber vielleicht gibt es auch einige, für die ist Leid nicht so das größte Thema im Moment. Und ich glaube, dann, wenn es uns gut geht, bereiten wir uns vor für die Zeit, wenn es uns dann nicht mehr so gut geht. Oh Jesus, wir wollen dir nachfolgen, wegen dem, wer und wie du bist, nicht wegen deinen Gaben. Und vielleicht, wenn jemand jetzt merkt, oh, ich bin dir nachgefolgt wegen deinen Gaben, dann schenk, dass wir Buße tun können. Sag, es tut mir leid. Jesus, wir wollen dir nachfolgen, nicht primär wegen deinen Gaben. Aber Jesus, ich bitte dich noch einmal für all diejenigen, die schwer haben. Stärke du, heile du, hilf auch frei zu werden von all den negativen Emotionen. Vielleicht ist jemand da, der kann kaum vergeben. Schenke, dass heute der Tag werden darf, wo wir vergeben dürfen, loslassen können. Jesus, ich wünsche mir, dass Leid uns in deine Gegenwart treibt und nicht von dir wegzieht. Amen.